Jesus hat sich mit seinen Jüngern vom Tempel wegbewegt und sie waren auf einer Anhöhe und die Jünger ließen nochmal so ihren Blick auf dieses Tempelareal da nochmal festhängen und sie freuen sich an diesem gewaltigen Anblick. Und dann spricht Jesus in diese Situation hinein und erzählt ihnen, Matthäus 24 lesen wir, das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Aber ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, alles zerstört werden. Gewaltiges Bild vor Augen. Und dann spricht Jesus diese Worte von dieser Destruktion des Tempels hinein. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger zuerst mal die Kinnlade runtergefallen ist. Und dann fragen die Jünger, was ist los, was hat es damit auf sich, wann soll das passieren? Stellen Fragen, wie ist das mit dem Zeichen deiner Wiederkunft und sowas, wie wird das mit dem Ende der Welt sein, weil Jesus dieses Geschehen mit dem Ende irgendwie in Zusammenhang bringt. Und dann gibt es diese sogenannte Rede, Kapitel 24 und 25 im Matthäus-Evangelium, wo Jesus Antworten auf diese Fragen gibt. Und wir als Gemeinde Bickenbach haben uns in der Adventszeit mit diesen beiden Kapiteln beschäftigt, an den Tagen unter dem Aspekt Advent, Ende gut, alles gut. Und in diesen Kapiteln gibt Jesus Antwort auf drei Fragen, nämlich was seine Wiederkunft bedeutet für die Juden, was seine Wiederkunft bedeutet für die Nachfolger Jesu, für Christen und was seine Wiederkunft bedeutet für insgesamt die ganze Menschheit. Wir leben in dieser Zeit vor der Wiederkunft und Jesus gibt nochmal anhand von einigen Gleichnissen nochmal so einen Blick darauf, was das bedeutet für die, die diese Worte hören. Er erzählt ein Gleichnis von dem treuen und bösen Knecht und fordert zur Treue heraus. Dann erzählt er das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Liegt das an mir, dass das hier so? Mit 10 Jungfrauen, indem er seine Jünger zur Wachsamkeit herausfordert. Rede von diesem Gleichnis der anvertrauten Talente oder Pfunde, wenn wir heute danach schauen. Und dabei geht es darum, was machen wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Und ich würde gerne diesen Text heute mit euch gemeinsam betrachten. Vers 25, die Verse 14 bis 30. Und möchte diesen Text einfach Abschnitt für Abschnitt mit euch. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Wir lesen also, dass dieser Mann in ein fernes Land reist. Und Jesus spricht in diesem Gleichnis davon, dass er an Himmelfahrt weggeht, aber irgendwann wiederkommen wird. Und diese betrifft letzten Endes uns alle miteinander. Wir leben in dieser Zeit und warten darauf, dass er wiederkommt. Wir leben in der Adventszeit, das heißt Ankunft. Wir erinnern uns an das Zurück, wie Jesus in diese Welt hineinkam. Aber jeder Advent ist auch ein Ausblick auf seine Wiederkunft, auf seine zweite Ankunft. Wir haben uns einfach, weil wir diesen Blick nach vorne richten wollen, unter diesem Aspekt haben wir Predigtreihe gestalten. Wir wollen uns das neu vor Augen führen lassen, was uns sonst bedeutet, dass Jesus wiederkommt. Und bevor dieser Herr wegging, von dem Jesus hier sprach, ruft er seine Diener zu sich und gibt jedem einen Teil seines Vermögens. Und dieser Herr kennt jeden Einzelnen und weiß, was er ihnen anvertrauen kann. Seine Diener kannten ihn vermutlich auch. Sie waren wahrscheinlich schon länger mit ihm unterwegs, schon länger in seinem Dienst. Jesus bekommt das, was der Herr ihnen zutraut, so wie er sie kennengelernt hat. 5 Talente, 2 Talente und 1 Talent. Das waren Riesenbeträge. Für einen Tag musste ein Tagelöhner 20 Jahre seines Lebens Tag für Tag arbeiten. Ich könnte mal ausrechnen, was ihr in 20 Lebensjahren verdient. Das ist das, was dieser eine, der mit dem einen Talent bekommen hat. Andere hat das Doppelte und der andere das Fünffache bekommen. Verglichen ungefähr mit dem Wert 1 Million Euro heute. Übrigens kommt unser Begriff Talent, den wir so im Zusammenhang mit Gaben und sowas gebrauchen, diesem Gleichnis. Was ist eigentlich ein Talent? Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz so ein Statement in den Raum rufen, was ein Talent ist. Bitte ein bisschen lauter, dass ihr auch verstehe. Eine Fähigkeit. So sind auf jeden Fall Dinge, die wir nicht aus uns heraus haben. Es ist etwas, was uns anvertraut ist. Und es ist etwas, womit wir Gott ehren können. Im Korintherbrief schreibt Paulus, dass es Gottes freie Entscheidung ist, welche Gaben er jedem Einzelnen von uns zuteilt. Die Leute, denen der Verwalter die Gaben anvertraut, das waren nicht irgendwelche Arbeitssklaven, sondern das sind Verwalter. Verwalter von Hab und Gut. Auch wir als Menschen sind nicht Besitzer von Gaben. Wir sind nicht Besitzer von Hab und Gut, auch wenn wir uns oft als solches sehen und als solches bezeichnen. Wir sind Verwalter. Gott vertraut uns etwas an. Gott traut uns, indem er uns etwas anvertraut, etwas zu. Gott traut dir. Er hat dir was anvertraut, weil er glaubt, du kannst damit etwas anfangen. Du kannst da etwas daraus machen. Und letzten Endes hat uns Jesus auch die Botschaft des Evangeliums. Wir sind seit der Himmelfahrt Botschafter in Christi Stadt, wie Paulus das so bezeichnet. Die Frage ist, was ist dir anvertraut? Wüsstest du, könntest du auf der Hüfte schießen, sagen, das und das und das hat Jesus mir anvertraut und damit bin ich unterwegs. Könntest du, dass du raushauen, wie du vielleicht dein Sparvermögen beziffern könntest, wie du die Größe deines Hauses beziffern könntest, für die US-Zahl deines Autos. Weißt du, was Gott dir anvertraut hat? Weißt du, weshalb du lebst? Was deine Lebensberufung ist? Wenn ich mein Leben anschaue, dann muss ich sagen, Gott hat mir eine Leidenschaft, er hat eine Leidenschaft in mein Leben gelegt, für die ich lebe. Ich möchte gerne dazu beitragen, das Leben in Jesus finden. Das Leben, das einzig alleine wirklich wert ist, das Leben genannt zu werden. Und ich möchte gerne dazu beitragen, dass Leben gelingt. Deswegen tue ich unter anderem auch die Dinge, die Frank mich vorhin gefragt hatte. Coachen, den Menschen coachen und ihnen helfen, das Leben gelingt. Deswegen bin ich bei dem vierten Musketier, um in einen Beruf hinzukommen. Deswegen arbeite ich an der Fresenius-Hochschule mit, weil ich dort mit dazu beitragen kann, dass Menschen ausgerüstet werden, um ihren Dienst in dieser Welt wahrzunehmen. Und wenn ich mein Gabenspektrum so anschaue und das, was Gott an Leidenschaft in mein Leben gelegt hat, dann ist mein Fokus, den Gott mir gegeben hat, zu Menschen. Mein Fokus liegt, Initiative, Dinge anzustoßen und auf den Weg zu bringen und Entwicklung letzten Endes, um Menschen zu helfen, sich zu entwickeln, weiterzukommen im Leben. Wenn du deine Gaben, so 5, 2 oder 1 Million als Geldwert erhalten hättest, was hättest du damit bis jetzt? Wie hättest du dein Geld angelegt? Wie viel hättest du bis jetzt in deinem Leben daraus gemacht? Und die Frage ist, handelst du mit deinen Gaben, die dir anvertraut sind, genauso gewissenhaft, wie du dein Geld anlegen würdest? Ich weiß nicht, wie ihr als Gemeinde so zusammengestellt seid. Unsere Gemeinde in Wickenbach, muss ich sagen, ist finanziell relativ wohlhabend und erfolgreich. Wir haben viele wohlhabende Menschen mit Eigenheimen. Die Menschen haben es zu was gebracht. Ich frage mich, ob wir geistlich miteinander so erfolgreich sind, wie wir in unserem Leben zu etwas gebracht haben, wie wir im Beruf zu etwas gebracht haben, wie wir es finanziell zu einem gewissen Wohlstand gebracht haben. Ist unser Lebenshaus genauso beeindruckend wie unsere Wohnung zu Hause, wie unser Auto oder was auch immer? Wir lesen diesen Text weiter. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld, gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Wer von euch kennt den Begriff Prokrastination? Prokrastination ist so eine chronische Aufschieberitis. Ist eigentlich schon eine krankhafte Version davon. Diese beiden, die haben nicht prokrastiniert. Die sind sofort fröhlich ans Werk gegangen. Ich frage uns, ist uns dessen bewusst, was für ein Geschenk das ist, dass Gott uns etwas anvertraut hat, dass wir Jesus, dem König der Könige und dem Herrn aller Herren, dass wir ihm dienen dürfen, dass wir unser Leben in seinem Auftrag leben dürfen? Bist du noch oder schon fröhlich am Werk? Kennst du deine Gaben und deine Möglichkeiten? Es gibt viel mehr als dein Job, dein Haus und deine Familie. Und diese beiden sind in dem Einsatz ihrer Gaben sehr erfolgreich. Sie haben das, was ihnen anvertraut ist, verdoppelt. Sie erzielen also eine hundertprozentige Rendite. Wenn ich finanziell eine hundertprozentige Rendite erreichen will, dann muss ich bereit sein, ein Risiko einzugehen. Und das waren die Jungs. Die waren bereit, ein Risiko einzugehen, aber sie waren auch bereit, mit Fleiß dran zu gehen. Die Frage ist, bringst du auch in deinem geistlichen Leben eine gewisse Risikobereitschaft mit? Die Bereitschaft, auch mal Platz zu lassen. Wenn im Büro, auf der Arbeit, wo auch immer, in der Nachbarschaft, im Gespräch um das Thema Gott, Glaube, Kirche geht. Bist du bereit, Farbe zu bekennen? Bist du bereit, dafür einzustehen, dass du das Leben gefunden hast und dass Menschen ohne Jesus verloren gehen? Wenn es um das geht, was Gott uns anvertraut ist, erinnerst du dich vielleicht begeistert an deine Teenie-Zeit, zurück in deine Jugendzeit, wo viel los war, wo ihr miteinander als Jugend, als Teenie, was auch immer, begeistert losgezogen seid, um eure Gaben einzubringen, zu entdecken. Und dann irgendwie im Laufe der Zeit ist das vielleicht so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Es sind andere Dinge wichtiger geworden. Da war zuerst mal der Job, da war Familie, da war Hausbau, was auch immer. Die Frage ist, bist du noch am Werk? Aber selbst wenn das passiert ist, dass ins Hintertreffen geraten ist, heute dieser Tag, diese Woche, der Rest dieses Jahres, das kann eine Zeit sein, wo du wieder neu sagst, hey, was will ich auch eigentlich mit meinem Leben machen? Wo möchte ich hin? Was will ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat, tun? Wir lesen weiter. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Luther übersetzt es und sagt, er ging fort. Er distanzierte sich innerlich. Er fing gar nicht erst an, sondern er ging weg. Aus dem Talmud wissen wir, dass Vergraben von einem Schatz eigentlich eine sehr sichere Sache war. Vergraben galt als der sicherste Schutz. Das vielleicht aus dem Gleichnis mit dem Schatz im Acker. Also dumm an sich war dieser Mann nicht, aber wer die größte Sicherheit sucht, der ist ein Fehler. Der Auftrag war nämlich nicht, das sicher zu verwahren, was ihm anvertraut ist, sondern mit dem Anvertrauten zu arbeiten und etwas zu vermehren. Gedacht, wofür er bezahlt hat. Was hat er gedacht, wie diese Geschichte für ihn ausgehen würde? Die Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft unseres Herrn ist Arbeitszeit für uns. Es ist Missionszeit. Stehst du in deiner Arbeit? Ist dir dessen bewusst, dass du immer noch bewusst bist, dass dein Leben und dein Handeln, du bist unterwegs mit Menschen, die ohne Jesus verloren gehen? Brennt dein Herz noch dafür, dass Menschen in deiner Umgebung, deiner Nachbarschaft, dass sie Jesus kennenlernen und in Jesus das Leben finden? Lesen dann die Geschichte weiter, dass nach langer Zeit der Herr zurückkehrte und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Nach langer Zeit. Matthäus 24 und 25 betont Jesus 6-mal diese Langfristigkeit dieses Auftrages, dass es lange dauert. Es gab über die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte sind schon so viele Berechnungen, Vermutungen, wann Jesus wiederkommen würde. Auch unsere Zeit jetzt mit Corona, mit lässt diese Berechnungsphasen, diese Endzeit-Überlegungen wieder anhalten. Es kann sein, dass heute Nachmittag die Entrückung ist. Es kann sein, dass bevor der Segen diesen Gottesdienst heute gesprochen wird, dass die Entrückung kommt. Es kann sein. Es kann sein, dass noch ein Jahr, 5 Jahre, 10, vielleicht noch 100, weiß wie viele Jahre noch dauert. Und die Frage ist, was tun wir? Wir wollen nicht ängstlich sein, sondern wir wollen mutig und froh sein, wie die ersten beiden mutig und fröhlich ans Werk gegangen. Und wir wissen, der Tag der Abrechnung wird kommen. Dieser Tag der Abrechnung, von welchem Ereignis spricht Jesus? Um was geht es da? Und das ist die sogenannte Preisgericht, von dem Paulus in die Korinther schreibt. Menschen, die durch Jesus Christus neu sind, die werden eines Tages vor Jesus stehen und er wird sie fragen, was sie aus diesem Leben gemacht haben. Und wir lesen bei den Korinthern, dass Paulus schreibt, dann wird sich zeigen, ob wir unser Leben mit Silber und Edelstein gebaut haben oder mit Holz, Heu oder Stroh. Und dieser Geschichte hier irritiert es, dass der dritte Knecht hinaus in die Finsternis geworfen wird und es dort Heulen und Zähneknirschen sein wird. Gleichnisse wollen in der Regel einen Punkt. Nicht jedes Detail will bei Gleichnissen ausgelegt werden. Normalerweise, wie gesagt, ein Vergleichspunkt. Und ich glaube, dass dieses Gleichnis den Vergleichspunkt hat, nämlich uns anzuspornen, dass wir das, was unser Auftrag ist, das, was uns anvertraut ist, dass wir das angehen. Aber dass es uns auch zeigt, dass es möglich ist, mit leeren Händen vor Jesus zu stehen. Und in dem Sinne auch Tadel. Und es gilt uns allen. Es ist völlig egal, ob ich als Pastor, ob du als Mutter zu Hause bist, ob du Rentner bist, ob du Schüler bist, ob du noch mitten im Saft deines Lebens stehst. Diese Herausforderung gilt uns allen. Wir können etwas mit dem tun, was uns anvertraut ist. Wir können unser Leben chillen und dadurch mit leeren Händen vor Jesus stehen. Und dann bei dieser Abrechnung kommt zuerst der 5 Talente erhalten hatte, der bringt die anderen 5 mit und sagt, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 habe ich dazu. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen und darum will ich dir viel vertrauen. Komm rein zum Freudenfest deines Herrn. Und dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm rein und freue dich fest deines Herrn. Wie gesagt, die ersten beiden motiviert, fleißig, positiv. Sie arbeiten mit dem, was ihnen anvertraut ist. Jetzt sind sie bereit, Freundschaft zu geben, dem, was ihnen anvertraut ist. Sie bringen mit und zeigen, was daraus kommt. Und auch du kannst, du darfst und du sollst. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es, sagt so der Volksmund. Ja, genau so ist es. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, du tust es. Gott hat in uns, in dich und in mich, seine Ebenbildlichkeit hineingelegt. Uns ein Stück ihm ähnlich gemacht. Und wie ist dieser Gott? Er ist ein Schöpfergott. Er ist ein Gott, der etwas tut, der etwas gestaltet, der etwas kreiert, der etwas schön macht. Und so dürfen wir gestalten, wir dürfen handeln. Alle Grundlagen für unser Arbeiten haben wir von unserem Herrn bekommen. Keiner hat irgendetwas aus sich heraus, weil er so toll ist, weil er so streng. Grundlagen für uns sind Vertrauen. Der Ruf zum Dienst, den haben wir von unserem Herrn. Die Gaben haben wir von unserem Herrn. Und letzten Endes wissen wir das. All das, was daraus wird, letzten Endes Gnade ist, weil Gott souverän ist. Er sagt, das wird daraus werden. Und trotzdem liegt es an uns, wie wir handeln, ob wir das tun. Und diese Verantwortung für mein Tun kann ich nicht an Gott abtreten. Ich muss den Schritt gehen. Und ich kann diese Verantwortung auch nicht an Gemeinde abgeben. Sagen, ah ja, das sind ja alle Pötzchen schon vergeben, aber diese Leiter sind so blöd. Ich habe mein Tun. Und natürlich, selbstverständlich, dass die Frucht letzten Endes von Gott abhängt. Aber wenn Jesus in mir lebt, dann wird er haben. Wenn Jesus in mir lebt, dann wird mein Leben Auswirkungen haben. Jakobus schreibt, Jakobusbrief von einem toten Glauben, völlig ohne Auswirkungen. Ich hoffe, dass ein lebendiger Glaube in uns lebt, der Auswirkungen hat. Dass wir nicht die Hände in den Schoß legen und unser Leben chillen. Und was für ein Augenblick wird es sein, wenn wir du einmal vor Jesus stehst und Jesus dich anschaut und sagt, hast du gut gemacht, du treuer, tüchtiger Diener. Das hast du gut gemacht. Komm rein zu der Freude deines Herrn. Was gibt es Größeres, was über unserem Leben zu sagen ist, als dass Jesus dir einmal gegenüber Jesus stehst und er sagt, hey, das hast du gut gemacht. Du hast treu mit dem gearbeitet, was ich dir anvertraut habe. Das Lob von unserem Herrn Jesus Christus sind viel mehr als Millionen von Likes auf Insta oder Follower oder was auch immer. Diese beiden haben ihre Prüfung bestanden. Sie waren im geringen treu. Wir könnten uns ja diese Frage stellen, ist das eigentlich? Müssen wir uns so einen Lohn im Himmel verdienen? Ich glaube, in gewisser Weise schon. Und Sündenvergebung können wir nicht verdienen. Da gilt das, was du sagst. Sola fide, allein der Glaube, sola gratia, allein die Gnade, solus Christus, allein Jesus Christus. Aber es wird in der Ewigkeit Unterschiede geben. Wir werden nicht alle gleich sein. Aber es wird den Unterschied haben, dass keiner neidisch auf den anderen sein wird. Neid wird es nicht mehr geben. Wir werden alle miteinander extrem dankbar sein für das. Wir werden dankbar sein, dass wir dort einmal angekommen sind, weil jeder von sich weiß, ich habe es nicht geschafft. Aber es ist Gnade, dass ich hier sein darf. Zuletzt kam auch der ein Talent bekommen hat. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Was kommt da für ein Misstrauen zum Vorschein? Was kommt da zum Vorschein, dass er seinen Herrn überhaupt nicht kannte? Mich erinnert das an die ersten Zeichen auf der Bibel, wo die Schlange zu Eva sagt, Gott meint es eigentlich gar nicht gut mit dir. Gott will dir eigentlich was vorenthalten. Du könntest eigentlich sein wie Gott, aber er will dich klein halten. Und letztendlich war genau dieses Misstrauen nach diesem Mann. Gott meint es nicht gut mit mir. Ich fürchtete mich. Die Frage ist, deine Beziehung zu Jesus, ist das diese Liebesbeziehung, Beziehung aus der Freude, Begeisterung zum Dienst erwächst, oder ist das eher so eine Angst, oder furchtvolle Beziehung? Hans schreibt, in der Liebe gibt es keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Die Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, hat die Liebe viel noch nicht erreicht. Die Liebe bringt uns zum Handeln. Und ich möchte uns heute einfach nochmal ermutigen, Gott rechnet viel mehr mit deinem Versagen als du selbst. Und das Großartige ist, kümmert dich wirklich. Er kann damit gut umgehen. Wahrscheinlich besser als du selbst. In unseren Sünden, in unserem Versagen sind wir viel mehr von Gott geliebt, als wir das je ausmalen könnten. Gott kennt unsere Sündhaftigkeit. Und ich falle immer wieder, auch ich mache immer wieder Fehler. Vorletzte Woche immer passiert. Wir sind ja dabei, unseren Hausstand ein bisschen zu verkleinern, weil wir nicht mehr so viel brauchen. Haben uns unsere Trocken verkauft. Und da kamen ein Pärchen, die haben den abgeholt. Wir haben ganz gute Deal gemacht. Und dann fragen sie so nochmal, ist dann den Preis noch was zu machen? Und ich sagte, nee, der hat sich gedacht, was bist du für ein Geizhals? Du hättest den Leuten nochmal 20 Euro unterlassen können, das hätte dir nicht wehgetan. Tut mir leid, bin nämlich mal früher dran. Ich möchte gerne zum Schluss kommen, ich bin schon über meine Zeit hinaus. Aber es geht darum, wir dürfen stark sein. Wir dürfen mutig sein und nicht ängstlich bewegen, einschüchtern lassen, sondern fröhlich mit unserem Werk sein. Und ich möchte dich fragen, bist du am Werk? Jesus ist der sich für dich zu Tode geliebt hat. Er ist der sein Leben für dich gegeben hat. Ist das ein harter Mann? Nee, er will, dass du das Leben und diese Knecht hat sein Leben gechillt. Aber du darfst in diesem Wohlstand leben, dass du Salz der Erde bist, dass du Licht dieser Welt bist. Und stell dir vor, jeder Einzelne in diesem Raum ist ein helles Licht. Moment, ist es gerade draußen hell. Stell dir vor, da draußen ist es dunkel. Und jeder nimmt mit seinem Licht etwas an Helligkeit mit nach da draußen. Aber wir als mit unserem Licht leuchten, da wird unsere Umgebung hell, da dürfen Menschen Jesus kennenlernen. Wo bringst du deine PS auf die Straße? bringst du das, was dir anvertraut ist, weg ihren Weg, das daraus wird. Fang an. Fang an, dich, Menschen, das Reich Gottes zu investieren, wenn du nicht haben. Trau dich. Jesus ist ein nasser Petrus lieber als ein trockener Thomas. Petrus, der sich auf den Weg, auf die Wellen gemacht hat, der hat zwar gewartet, gesungen, aber Jesus holt ihn raus. Die anderen 11 Jünger sind im Boot sitzen geblieben. Die haben nicht diese Erfahrung gemacht. Wag dich, mach deine Erfahrung mit dem, was dir anvertraut ist. Fang mit dem Kleinen an. Fang damit an, 30 Minuten der Woche vielleicht jemanden zu besuchen. Einmal die Woche. Irgendwann werden es vielleicht zweimal die Woche sein. Fang mit einer Kleinigkeit an. Fang mit einem Dauerauftrag an. Fang mit einem Dauerauftrag an, vielleicht mit 10, 20. Du wirst auch irgendwann mehr geben können. Letztendlich geht es darum, dass wir die guten Werke tun, die er so vorbereitet hat, wie in Epheser 3, Vers 10 steht. Dass wir darin wandeln. Es geht nicht darum, dass wir gute Werke aus uns herauspressen, sondern letztendlich geht es darum, dass wir diesen guten Werken wandeln, die er so vorbereitet hat. Ich hoffe, dass keine guten Werke, die über deinen vorbereitet sind, im Himmel verschimmeln, weil sie nicht zum Einsatz kommen, nicht zu umsetzen kommen. Gott, ich mache das.